Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kaller.
Es ist Dezemberzeit, es ist mittlerweile schon kurz vor Weihnachten und wir präsentieren euch ganz offiziell und ganz feierlich den zweiten Podcast, den zweiten Sankt-Podcast. Und Weihnachten steht vor der Tür und eigentlich muss man dazu sagen, haben wir uns entschlossen, wir werden keine weihnachtlichen Themen in diesen Podcast einbauen.
Ja, du bist sowieso ja der Weihnachtsgrinch, oder?
Das ist schon wieder so frech, das geht schon wieder gut los. Aber es gibt ja eine weihnachtliche Aktion Jahr für Jahr und über die würde ich aber ganz kurz reden. Die liegt ja jetzt kurz hinter uns. Und viele haben gesagt, Mensch, was macht ihr da mit mehr als einer warmen Mahlzeit, die große bedürftigen Weihnachtsfeier, die jedes Jahr stattfindet in der Fisch-Auktionshalle? Und viele haben gesagt, Mensch, mach das oder mach das nicht, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Und wir haben hin und her überlegt und haben dann gesagt, wir machen es. Und wir haben es getan. Und es war ein tolles Event, oder? Am 1. Dezember 2020.
Ja, wie du sagst, das war auch gut so. Es stand ja lange auf der Kippe, ob oder ob nicht. Und jetzt haben wir das 9. Jahr in Folge durchgezogen und an diesem Abend war es wieder ein voller Erfolg. Wir haben da 200 bis 300 Bedürftigen einen tollen Abend bereitet, auch wenn es leider nicht ganz so ausführlich war wie die Jahre zuvor mit einer großen festlich geschmückten Tafel.
Warte, wir müssen das dazu sagen, sonst denken jetzt, würden viele schon abschalten und sagen, jetzt zeigen die uns an, weil wir haben ja kein Event gemacht. Also es war kein Event, denn ein Event darf man in dieser jetzigen Zeit nicht durchführen. Es war eine große, mega tolle Taschenausgabe unter Hygienevorschriften, also unter Beachtung der Hygienevorschriften der Corona-Zeit.
Taschen to go, bags to go.
Sozusagen. Aber es waren über 220, habe ich gezählt, die dort waren und dann 60 Bedürftige, die nicht vor Ort waren. Und den haben wir dann zusammen unter anderem mit dem DRK Obdachlosenbus die Taschen direkt auf Platte, also direkt dorthin gebracht, wo sie leben. Ne?
Und wenn euch interessiert, wie das Ganze ausgesehen hat oder abgelaufen ist, dann schaut gerne mal auf unsere Internetseite. Da könnt ihr euch die Filme anschauen, nicht nur zu diesem Jahr, auch zu den letzten Jahren. Schaut es euch an.
www.frenzcup.de. Da kriegt ihr alle Filme der letzten Jahre vom Event und natürlich auch vom aktuellen Event. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir machen dieses Jahr die Taschenausgabe, aber das kann und darf ja nicht alles sein, weil die Menschen, an die so oft keiner denkt, die Bedürftigen der Stadt, die sind ja gewohnt, dass man sich tatsächlich für sie Zeit nimmt. Und dieses Thema Zeit nehmen ist das Allerwichtigste, dass sie das Gefühl haben, dass sie wichtig sind und dass man sich um sie kümmert. Und das wollen wir nachholen. Und zwar im Frühjahr, sobald es wieder losgeht. Und da planen wir etwas ganz Besonderes, Schnecke. Und da kommst du ja wieder mit deiner Grillschürze ins Spiel.
Und sicherlich noch ein bisschen mehr, auch Grillhandschuhe werde ich tragen. Ein Barbecue ist geplant und das werden wir dann hoffentlich im Sommer durchführen können.
Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr Lust und Laune habt, euch zu engagieren oder wenn ihr Interesse habt an diesen Events und diesen Veranstaltungen und mithelfen wollt, dann schaut einfach mal vorbei. Alle Infos auf friendscup.de. Das war das große Anliegen, was wir eigentlich weihnachtlich heute hatten. So, dann dürfen wir jetzt auch weihnachtlich alles abgearbeitet haben mit mehr als einer warmen Mahlzeit und widmen uns jetzt unseren Gästen des heutigen Podcasts.
Denn wir haben zwei tolle Gäste heute hier und ja, ihr hört richtig, wir haben sie hier im Stadion. Wir haben aufgrund des leeren Stadions natürlich auch viele Räumlichkeiten zur Verfügung. In der ersten Loge wartet unser erster Gast Bernd von Geldern auf uns, mit dem wir über aktuelle Themen des Vereins sprechen. Und dann
ziehen wir um. Dann ziehen wir um, sozusagen quasi. Also wir ziehen um in die nächste Loge und die ist quasi nur wie viele Meter weg?
3,5 bis 4 Meter
entfernt gehen wir in die Levi's Loge und dort wartet unser Gast. Es ist ja die Music School, die Levi's Music School und da passt natürlich ein Gast rein, der musikalisch einiges auf dem Kasten hat, aber auch sportlich sehr, sehr begeistert ist und jede Menge zu erzählen hat. Die Rede ist von Johannes Oerding. Also den werden wir gleich danach in der nächsten Loge im Podcast zu Gast haben.
Aber jetzt starten wir erstmal mit Bernd von Geldern.
Moin Bernd.
Moin.
So, okay. wir gucken hier, wir sind derzeit hier in der Fritz-Kuller-Loge direkt im Stadion. Wir gucken auf das leere Stadion, wir gucken auf das Grün da unten. Wie empfindest du die Situation gerade? Wie kommst du damit klar?
Ja, das ist ja auch noch so ein typischer früher Dezembertag, ein bisschen trüb und passt so ein bisschen zu meiner Stimmung, ehrlicherweise. Wehmut beschleicht mich da. Die Tatsache, dass wir keine Zuschauer hier begrüßen dürfen, es tut richtig weh, es tut emotional weh. Man darf auch nicht ganz verschweigen, dass es uns auch natürlich finanziell sehr hart trifft.
Du bist verantwortlich für das Thema Vertrieb. Wir haben ja schon, bevor wir jetzt aufgezeichnet haben, kurz darüber geredet. Wie hoch ist der Anteil eigentlich an den Einnahmen, wenn man das Thema Vertrieb sieht und dann das Thema Fernsehrechte? Habt ihr diese Fernsehrechte, seid ihr damit, habt ihr das überholt mit den Einnahmen? Bist du jetzt wichtiger für den Verein?
Nein, ich bin auf gar keinen Fall wichtiger. Im Zentrum unseres Tuns und Denkens steht natürlich der Sport. Das ist unser Kernprodukt und da wollen wir möglichst erfolgreich sein. Mit dem Thema Vertrieb tun wir uns ja manchmal ein bisschen schwer auch. Das muss man vielleicht erläutern. Natürlich haben wir vertriebliche Aktivitäten, die wir auch brauchen. Wir machen Merchandising, wir machen Vermarktung, wir machen Catering, wir machen Events hier im Stadion normalerweise, wenn es geht. Wir verkaufen Tickets, all das gehört dazu. Und wenn man sich das über ein Jahr dann anschaut, dann ist das ungefähr 70% der Einnahmen kommen aus diesem Bereich und 30% kommen dann aus den Fernsehgeldern dazu. Also ja, ist schon ein wichtiger Bereich, in dem im Übrigen, auch das kommt manchmal zu kurz, auch über 200 Leute arbeiten beim FC St. Pauli. Das ist also ein gewichtiger Teil auch, in dem sehr viele Mitarbeiter arbeiten. Denn am Ende des Tages sind wir natürlich auch ein relativ großer Arbeitgeber mit über 600 Leuten, die hier arbeiten.
Ihr habt ja irgendwann mal diesen Schachzug gemacht und habt die Marke sozusagen zurückgekauft, also die Rechte zurückgekauft oder zurück in den Verein geholt. Wie wichtig war das für euch?
Ja, das sind ja die Rechte an der Merchandising gewesen, 2016. Ein wahnsinnig wichtiger Schritt, wie ich finde. Ich habe ja eine ganze Zeit lang auf der anderen Seite gestanden und war sozusagen diese dritte Partei. Damals hieß das ja Absolut Merchandising. Und habe den Verein auch tatsächlich in eine Richtung beraten, das, diesen Schritt nun zu tun. Ein mutiger Schritt, weil muss man sich natürlich auch immer vorstellen, dafür wurde ja auch Geld bezahlt. Und dafür konnte dann kein Mittelstürmer und kein Mittelfeldspieler engagiert werden. Das sind ja immer diese Diskussionen. Und 2019 sind wir ja sogar noch einen Schritt weitergegangen, haben die Vermarktung wieder ins Haus zurückgeholt. War ja vorher auch bei einer Agentur. Und da passt es eigentlich ganz gut dazu, dass wir jetzt auch das Trikot selber machen. Das ist diese Make-or-Buy-Geschichte, die man im Fußball hat und die viele Vereine nicht anfassen. Und das ist das Wunderbare und Zauberhafte an diesem Verein, dass wir die Kraft und den unternehmerischen Mut haben, uns anzugucken, gibt es Dinge, die wir besser machen können, als es der Markt draußen macht. Und wenn das so ist, dann haben wir auch die Courage zu sagen, alles klar, das rechnen wir durch und dann machen wir es vielleicht auch selber. Haben wir eine Merchandising gemacht, Vermarktung und jetzt beim Trikot.
So, apropos Trikot, du hast ja jahrelang Trikots getragen, Schnecke. Also da waren ja immer Werbepartner vorne drauf, Sponsoren vorne drauf etc. pp. Und es waren ja auch die Trikots von den Werbepartnern. Zum Schluss war es dann, wie gesagt, Under Armour. Wie ist es jetzt für dich, wenn du das so hörst, das Thema? Neues Trikot etc. pp. Und
ja, generell finde ich das eine ganz coole Sache, eine ganz coole Geschichte mit dem Trikot in Eigenproduktion. Ich durfte mir das ja auch schon anschauen und ich finde, es ist auch noch überaus gelungen. Für mich stellt sich noch eine Frage. Jetzt wurde bisher erst das braune Trikot präsentiert. Bernd, gibt es da noch was anderes? Wir haben ja sonst auch immer ein Pokaltrikot oder ein weißes Trikot. Dürfen sich die Leute auf noch mehr Eigenproduktion freuen?
Ja, genau. Das ist ja so, dass wir sagen, wir machen die nachhaltigste Teamsport-Kollektion der Welt. Das heißt also, in einem Profiverein sind das ungefähr 60 Artikel, die da gebraucht werden. Also drei Trikots, genau. Auch das Pokaltrikot trotz allem.
Also er sagt es nicht, wie es aussieht, oder? Er will noch nicht.
Nein, da kann ich wirklich, nein. Aber es steht fest, wie es aussieht. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr mich jetzt beraten könntet und dann überlege ich mir nochmal, ob wir das anders machen.
Wie sieht's aus, Bernd?
Ja, also hat zwei Ärmel und hat überraschenderweise auch ein Loch für den Hals. Ja. Das hatte ich übrigens, als wir das Trikot jetzt gezeigt haben, in der Reaktion um uns herum war so ein bisschen, glaube ich, die Erwartungshaltung, dass wir jetzt eine fliegende Untertasse irgendwie präsentieren. Das ist natürlich Quatsch. Ein Trikot ist auch letztlich ein Trikot. Aber um das abzuschließen, ja, wir machen im Juni, bringen wir letztlich die ganze Teamsport-Kollektion heraus, die wir alle in Eigenregie, alle Artikel in Eigenregie gemacht haben. Stutzen, Hosen, Ausgehanzug, Regenjacke, alles, was dazugehört, zum Teil auch die Baselayer, also auch die Unterwäsche.
Wer macht das bei euch? Also wer ist wirklich der kreative Part, der sie da hinsetzt und sagt, so ein Trikot sieht so und so aus? Fragt ihr da auch Fans? Fragt ihr da, wie läuft sowas?
Also in diesem Fall ist es so gewesen, dass wir einen ganz altbekannten Designer von uns gefragt haben, ob wir das mit ihm zusammen erarbeiten können. Der, glaube ich, jetzt irgendwie unheimlich stolz zu Hause sitzt und sagt irgendwie, das ist jetzt meins so. Aber das dreht natürlich viele Runden. Das ist ja auch immer noch der FC St. Pauli. Also man zeigt es dort und dort und nochmal eine Abstimmungsrunde und. Partizipation steht ja bei uns auch ganz oben. Aber das Projekt selber wird hier von Katharina Fricke und von Carina W., die gerne Zar genannt werden möchte, geleitet und die halten die Fäden in der Hand sozusagen. Und die spielen das dann nach draußen, da wo sie Hilfe brauchen, wo sie keine Hilfe brauchen. So. Und beim Designer, der ist auch nicht im luftleeren Raum, der hat ein Briefing. Wir wollten unbedingt jetzt ein Trikotdesign haben, auf das sich alle committen, also wo wir alle mitnehmen, nicht zu polarisierend. Und deshalb ist diese Nadelstreifenoptik da rausgekommen mit diesem roten Streifen über dem Logo, was auch ein bisschen den Pulsschlag und den Herzschlag symbolisieren soll.
Das Thema Polarisieren, wollen wir schon damit anfangen, Schnecke? Bernd, wie wichtig ist es zu polarisieren? Also gerade auch mit der Marke, mit dem Verein, ist das ein wichtiger Fakt für euch, der sich dann auch wieder im Merchandise etc. widerspiegelt?
Polarisieren zum Selbstzweck geht ins Leere. Davon halte ich nichts. Ich glaube, dass wir dann stark sind, wenn wir uns in Haltungsfragen klar positionieren. Wir haben hier dieses Trikot gemacht, um das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda zu setzen. Es wird unheimlich viel darüber geredet, muss Nachhaltigkeit in der Lizenzierung eine Rolle spielen und solche Sachen. Und mir fehlt so ein bisschen das Tun dabei. Mhm. Und es gibt ein paar, die haben angefangen hier und da, Werder Bremen, Hoffenheim, haben so ein paar Schritte gemacht. Aber so einen konsequenten, klaren Schritt da zu machen, das hat bisher noch keiner geschafft. Und dadurch, dass das mediale Echo auch so ist, wie es jetzt ist, also wann haben wir das letzte Mal eine ganze Seite in der Süddeutschen gehabt oder so, das zeigt ja, dass es ist reif, wir sind in der Zeit richtig gewesen. Ich habe ja gesagt, dass jeder das auch individualisieren kann bis zum 31.12. Das Trikot am meisten wird eingegeben FCK NZS, also Fuck Nazis sozusagen. Das ist bisher der absolute Favorit. Also auch unsere Fans verstehen daraus jetzt wieder auch ein politisches Statement zu machen im Trikot selber. Es kann Fußball den Faschisten enthalten. Ich glaube, dass wir dann stark sind, wenn wir auch unsere DNA mal wieder aussprechen.
St. Pauli wieder mal als Vorreiter, ging ja auch in der laufenden Kollektion schon los, dass ihr da die Produktion umgestellt habt, ohne die Preise zu erhöhen. Jetzt das neue Trikot wird auch im Shop wieder günstiger sein als das alte. Wie geht sowas?
Ja, das ist eine süße Vorlage und danke, Schnecke.
Die war abgesprochen, 100% war die abgesprochen.
Keine Preise im Podcast hieß es nur, aber ist egal. Mir ist es persönlich ein Anliegen und ich glaube auch meine Mitstreiter sehen das so, diese komische Legende davon, dass Nachhaltigkeit teurer sein muss, das ist einfach Quatsch und damit wollen wir aufräumen. Wir haben ja 2016 diesen Mitgliederentscheid gehabt, dass wir fair und nachhaltig produzieren sollen in der Merchandising und das ist echt nicht ganz einfach zu klären, was ist eigentlich fair und was ist nachhaltig in diesem Bereich in der Produktion. Und wir haben uns versucht, seriös dem Thema zu nähern und haben dann ja entschieden, dass wir die ganzen Totenköpfe, also die T-Shirts und die Hoodies, das sind weit über 100.000 Stück, die wir im Jahr verkaufen, dass wir die alternativlos umstellen. Also nicht einmal den für die Mutter mit dem guten Gewissen, den guten Babybody und mit dem weniger guten Gewissen, die kann dann den Preis daran haben, sondern wir haben sie einfach umgestellt auf GOTS, also Organic Cotton Standard und Fairtrade Standard, weil uns beide Aspekte wichtig sind, sowohl sozusagen die Arbeitsbedingungen vor Ort als auch die Herkunft sozusagen der Faser. Und haben den Preis auch nicht erhöht, sind bei 19,95 geblieben, weil wir eben der Meinung und der Auffassung sind, dass der Automatismus, okay, jetzt machst du nachhaltig, jetzt kannst du auch eine Preiserhöhung durchsetzen, das ist der falsche Pfad. Wir müssen genau das Gegenteil machen. Deshalb gehen wir mit dem Trikotpreis 5 € runter, um zu sagen, es funktioniert. Und selbst wenn es der FC St. Pauli, der kleine FC St. Pauli in dem Falle, weil wir natürlich gegenüber diesen Giganten wie Nike und Adidas viel, viel weniger Trikots produzieren, die sind sowieso schon teurer. Ist ja klar, wenn man 30.000 macht, ist was anderes, als wenn man 30 Millionen Stück macht. Aber selbst wenn wir das hinkriegen, dann muss das doch möglich sein in der Gesellschaft oder in der Produktion, dass es einen allgemeinen Ruck gibt. Und das hoffen wir natürlich, dass wir vorne in der Lokomotive sitzen, ein bisschen ziehen, ohne den Zeigefinger zu erheben und sagen, ihr müsst, sondern dass vielleicht auch die Fans anderer Vereine mal fragen, was ist denn da los in Hamburg? Also die können das und wir können das immer nicht. Und muss das denn so sein?
Aber Bernd, so eine Lokomotive funktioniert ja nur, indem man Kohle reinschmeißt in so eine Dampflok, dann läuft die los. Wie ist es mit Thema Kohle? Es fällt ja auch Kohle weg. Wenn du so einen Ausrüster hast, der zahlt ja auch Geld. Das wäre in diesem Fall ja jetzt nicht der Fall. Habt ihr das so kalkuliert, dass ihr sagt, jo, das funktioniert alles? Oder ist das auch wieder eine Art unternehmerisches Risiko, dem ihr euch stellt?
Also das unternehmerische Risiko ist natürlich insofern gegeben, als dass sich das auch an die verkaufte Zahl der Trikots koppelt. Aber wir haben das ja so vernommen sozusagen, dass die Gemeinschaft das, spätestens 2016 ist es ja auch so entschieden worden, will, dass wir diesen Weg gehen. Also können wir es auch in der Gemeinschaft jetzt mit allen Mann und allen Frauen sozusagen zu einem Erfolg machen. Und das wird sich zeigen. Aber die andere Frage, die dahinter steht, ich bin das in den letzten Tagen wahnsinnig oft gefragt, habt ihr das gerechnet? Du wärst überrascht, wie professionell hier im Hintergrund beim FC St. Pauli gearbeitet wird. Das ist wirklich enorm. Und natürlich hängen da Szenariomodelle hinter. Also wir haben natürlich uns das angeguckt, was ist, wenn wir mal absteigen? Was ist, wenn wir aufsteigen? Wie sieht das aus? Wie entwickelt sich der Ausstattermarkt? Nach der Under Armour-Zeit kriegen wir dann noch so einen guten Vertrag. Wir haben feste Angebote liegen gehabt, die wir gewichtet haben gegen das, was wir jetzt machen, nämlich ein eigenes Trikot. Also das alles hat 2 Jahre gedauert in der Vorbereitung und das ist natürlich durch Corona jetzt nochmal wieder durchgeschüttelt worden und dann hat man sich das nochmal neu angucken müssen, ob man die sichere Kohle, da hast du völlig recht, oder ob man die unsichere nimmt. Wir glauben, dass das Gesamtpaket absolut schlüssig für uns ist, sonst hätten auch die beiden ehrenamtlichen Gremien, Aufsichtsrat und Präsidium, sich da nicht überzeugen lassen, weil die natürlich auch immer die Sicherheit des Vereins im Blick haben müssen.
Das klingt alles mega spannend. Trotzdem möchte ich irgendwie doch noch einmal eine Brücke schlagen, über den großen Teich Amerika ansprechen. Da waren wir 2 Jahre und haben dort eine Reise gehabt mit der Mannschaft und haben da auch ein paar Spiele absolviert. Wie wichtig war es in der Zeit für den FC St. Pauli, dass wir diese Reise machen und wird es so eine Reise in der Art vielleicht nochmal geben oder geht es eventuell woanders hin?
Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für auch für DIY. Das ist damals, haben wir das nicht ganz so populär ausspielen können. Dieses Stichwort darüber, da hat man mehr die Amerika-Reise selber gesehen, aber auch das fand ich irgendwie mutig. Wir sind da einfach hingefahren. Du erinnerst dich da nach Detroit irgendwie, dass ich meine, gespielt haben wir mehr oder minder auf dem Parkplatz. Also das waren so, aber da waren 7.500 Leute, die sind ausgeflippt, haben Pyro gezündet. Wir hatten am Tag vorher ein Rise Against Konzert, da haben die nur für uns gespielt. Für Philipp Herwagen, der ist dann noch irgendwie so Stage Diving gemacht. Dann habe ich gesagt, na, lass dich mal besser morgen, wir haben am nächsten Tag gespielt, lass dich mal besser nicht anfangen. Er fing aber an, hat das erste Ding gleich so abklatschen lassen, dass es gleich geklingelt hat. Weil klar, der hatte noch Wadenkrämpfe vom Abend vorher. Das war schon so ein bisschen Klassenfahrt, das war so ein bisschen, boah, selber anfangen. Wir hatten dann Bilder parallel zu uns, als wir da in diese Eco-Maschine KLM eingestiegen sind und neben mir saß Lossi so bin ich und hat schon gedacht, oh Gott, dieser Flug, den überlebe ich nicht, weil der so lange Haxen hatte. Und parallel flog Borussia Dortmund in so einem Superjet zum LAFC, zur Stadioneröffnung. Das sind dann schon so, da fühle ich mich wohl in dieser Welt, so ein bisschen selber anpacken, ein bisschen selber gucken, wohin es dann geht, aber doch den Mut haben, solche Sachen anzupacken. Und wenn du mich heute fragst, wie wichtig ist das, dann verweise ich auf unser Sponsorboard. Da sind mit Ben & Jerry's, Jack Daniels, Levi's und Under Armour immerhin 4 große amerikanische Unternehmen. Sind die deshalb da, weil wir 2018 gespielt haben? Weiß ich nicht. Aber geschadet hat es uns auch nicht. Also wir sind der einzige Profiverein, der echt namhafte amerikanische Unternehmen hat. Wir haben da drüben, finde ich, überragend Stellung bezogen mit einer Demo vorm Weißen Haus, mit einer Demo vorm Trump Tower, mit Regenbogenfahren, fast bis zur Verhaftung und so. Das finde ich mega spannend und das hat uns in jeder Richtung geholfen. Und ich finde auch den Geist, den wir in die Welt transportieren wollen, den Mut, dieses Freibeutermäßige, das hat das wahnsinnig gut symbolisiert.
Ich glaube, wir brauchen heute gar nicht nach den Werten vom Verein zu fragen. Wir brauchen auch gar nicht darüber nachzudenken, warum, weshalb er sich für diesen Verein so engagiert. Das sieht man in seinen Augen. Sieht man jetzt im Podcast nicht? Er lächelt, seine Augen glänzen, er ist gut drauf. Wir müssen über die Zukunft reden, Bernd. Nachhaltigkeit in der Zukunft. Du machst ja auch das Thema Catering. Wo geht's dahin? Und zweite Frage, wo geht's beim Merchandise hin in der Zukunft? Was erwartet uns da?
Also zum Catering ist es so, dass uns ja sozusagen durch die Pandemie Dinge aufgezwängt werden, die nicht nur interessant sind, sondern zukunftsweisend sind. Das heißt also, wir haben ja ein paar VIP-Gäste mal oder Business-Seat-Gäste gehabt bei den Spielen. Das ist auch wichtig für uns, dass wir, wenn wir Zuschauer reinlassen dürfen, auch immer einen Anteil an Business-Seat-Karteninhabern sozusagen reinlassen. Den haben wir Suppe am Platz serviert. Das ist für mich klar das Ende dieser Buffets im Hospitality-Bereich. Also diese ellenlangen, silbernen, Warmhalte-Dinger da mit irgendwelchen Fischen auf Linsengemüse. Wer will das auch schon im Fußball? Ist ja alles sozusagen Kokolores. Wir haben eine gute Currywurst mit Salzbrenner und die bringen wir jetzt an Platz. Und wir haben kleine Frikadellen und die können wir auch an Platz bringen. Und das ist, glaube ich, das. Am besten dann in recycelten Papierthemen, die wir portioniert an den Platz bringen. Damit erreichen wir auch, dass wir Essensreste vermeiden, zum Beispiel. Das ist ein ganz großes Thema für uns. Wir haben lange geforscht, ob wir mit dem Rest des Essens sozusagen, ob wir das ausliefern können in den Stadtteil, ob wir irgendwo anders helfen können. Das sind so große hygienische Hürden, es nicht zu machen. Also wir haben wirklich alles durchgespielt, wie wir das verwerten können. Unsere Antwort ist auf jeden Fall Essensreste vermeiden. Das wird die Zukunft da sein. Dieses immer größer und gequälteres Essen da, das ist also endgültig vorbei. Sprung zum Merchandising. Wir haben über 100 Leute in der Merchandising beschäftigt. Das ist wirklich, wir kämpfen hier in der Champions League Ranking um Euroleague Plätze. Also sind so vielleicht Sechster, Siebter in der Bundesliga. Das ist ein großer Markenbotschafter, die Merchandising für uns. Das ist ein großes Unternehmen auch für sich. Es ist auch Tafelsilber für den Verein. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Wir haben es zurückgekauft. Aber auch in der Not könnte man theoretisch auch mal einen strategischen Partner nochmal wieder aufnehmen. Also das ist ein wichtiges Gut, weshalb ich nicht sage, nachhaltig bedeutet, keine T-Shirts mehr zu kaufen, sondern wir müssen die Sachen besser machen, wir müssen sie nachhaltiger herstellen, wir müssen in den Produktionsländern auch darauf pochen, dass sich etwas ändert, und dann können wir sozusagen Markenbotschaft, Arbeitgeber sein und Nachhaltigkeit nach vorne bringen, auch zusammenbringen.
Wo siehst du den Verein in 10 Jahren? Gerade was dieses Thema betrifft?
Also sonst hätte ich gesagt in der ersten Liga, unbedingt. Und dann, das sehe ich also ganz klar vor mir. In dem Bereich, ich habe ja schon mal heute das Thema der Lokomotive angesprochen. Wir wollen vorne im Bus sitzen, wir wollen das Thema antreiben, wir wollen nicht loslassen zu sagen, es geht auch anders. Man muss nicht billigste T-Shirt billigst zusammenschrauben, billigst bedrucken, um sie dann für möglichst viel Geld rauszufeuern. Sondern wir müssen uns bei jedem Produkt im Merchandising überlegen, wird das unseren Ansprüchen, wie wir das machen wollen, auch gerecht? Passt es zur Marke? Ist es hochwertig genug? Ist es hochwertig genug hergestellt? Und das müssen wir sicherlich nicht nur bei den Textilien machen, sondern das müssen wir letztlich auch bei Tassen, Schlüsselanhängern und Caps machen.
Ich höre dir sehr, sehr gern zu, Bernd, das, was Sven schon gesagt hat, das Funkeln in deinen Augen, wenn du über den Verein sprichst.
Ist der Wahnsinn, wirklich.
Ist da, ist Wahnsinn.
Also ich bin auch sprachlos. Ich habe noch eine Frage, die noch vielleicht noch beantwortet werden muss, und dann bin ich auch schon durch, dann weiß ich alles.
Dann
soll ich loslegen?
Hast du jetzt endlich mal das Wort, Sven.
Ich würde gerne noch eine Frage. Bernd, wie wichtig sind Fans für euch? Also gerade dieses Thema, ist es oftmals auch hinderlich, wenn man starke Fans, eine starke Fanbase hat bei der Durchsetzung und Umsetzung von solchen Projekten? Und wie weit nehmt ihr die mit an die Hand?
Naja, ihr habt das jetzt ja beide netterweise gesagt, dass ich hier bin und leuchtende Augen habe. Ich weiß ja, wo ich bin. Ich bin hier schon 54. Ich bin ja nicht 18 und bin hier reingelaufen und habe gesagt, wow. Sondern ich bin ja erst sehr spät in meiner beruflichen Laufbahn sozusagen zu einem Fußballverein gekommen und es musste dieser sein. Es gibt ja für mich keine Alternative. Ich bin ja nicht hier, um mich für Bayern München zu qualifizieren. Also, um den Bogen zu schlagen, weiß ich ja auch, was für ein enorm anspruchsvolles Umfeld das hier ist, wie viele Diskussionen es gibt, das macht mich ja an, regelrecht. Ich will ja diese Diskussion. Ich will ja nicht, dass alle sagen, oh cool, kommt jetzt ein russischer Oligarch, kauft die Kiste, verkaufen wir Leroy Sané und dann spielen wir erste Bundesliga. Das ist für mich kein interessanter Vorgang. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen, Bad Bederkesa heißt es, zwischen Bremerhaven und Cuxhaven, da ist die Metropolregion Hamburg der Sehnsuchtsort. Und in diesem Sehnsuchtsort war für mich immer St. Pauli der Sehnsuchtsort. Aufgrund von Urbanität, aufgrund der liberalen Geisteshaltung, aufgrund der Hafenstraßensituation, aufgrund der Diskussion hier drumherum, das ist es, das, was mich immer angemacht hat. Und ich bin deshalb auch so froh, jetzt ein bisschen an den Turntable zu stehen mit und ein bisschen die Platten hier mit aufzulegen. Das kann ich schon sagen, ja.
Wir haben jede Menge Platten heute aufgelegt. Dankeschön dafür.
Davon mal abgesehen, glaube ich, dass Leroy Sané das auch schwer hätte, bei uns einen Startelfplatz zu kriegen.
Aber er hat einen Platz auf der Bank verdient dann, mit so jetzt.
Ja, danke, wunderbar. Bernd. Vielen Dank, Bernd.
Dankeschön.
Spannende Themen, die uns Bernd von Geldern hier in diesem Podcast heute vermitteln konnte. Also ich fand es wirklich mega spannend und bin echt, ja, ich freue mich auf das, was noch kommen wird.
Ja, in der Tat. Ich bin auch positiv gespannt, wie es mit dem Verein weitergeht und freue mich, das Ganze begleiten zu dürfen.
Ja, und wir werden jetzt begleiten. Ich begleite dich jetzt mit der Technik. Wir machen ganz kurz jetzt einen Cut. Wir begleiten uns gegenseitig jetzt von der einen Loge in die nächste Loge, denn dort wartet unser nächster Gast.
Sitzt bestimmt schon an der Triangel.
Nee, das ist so wie Fußballer. Wenn Fußballer irgendwo einen Ball sehen, dann müssen sie diesen Ball bewegen. Wenn du also mit Fußballern befreundet bist und du gehst durch die Stadt und die sehen irgendwo einen Ball bei einem kleinen Jungen irgendwo am Fuß liegen, dann sprinten sie hin und wollen Fußball spielen. Und so ist es beim Musik.
Oder weggrätschen.
Ja? oder das wärst du jetzt, wenn ich mit dir durch die Stadt gehe, aber es gibt ja auch Musiker und wenn die irgendwo eine Gitarre sehen, wenn die irgendwo ein Schlagzeug sehen oder ein Keyboard sehen oder eine Triangel, dann wollen sie musizieren und ich bin mir sicher, unser Gast hat schon eine Stunde auf dem Schlagzeug gespielt oder ja, die Triangel
bewegt. Vielleicht hat er auch einen neuen Song geschrieben.
Für uns. Wir werden jetzt rüberziehen in die nächste Loge, in die Levi's Music School und da zu Gast im Podcast Johannes Oerding.
Mehr als nur ein bekannter Name. Das Gesicht im Fernsehen. Das Herz in Braun-Weiß.
Man sagt ja, gib einem Fußballer einen Ball, egal wo er läuft, und schon fängt er an, Fußball zu spielen. Man sagt, gib einem Kind ein Spielzeug und es spielt. Und gib einem Musiker ein Musikinstrument und der beginnt einfach, mit diesem Instrument zu spielen. Wir freuen uns, dass er bei uns ist. Die offizielle Anmoderation macht Schnecker, hat sich lange darauf vorbereitet. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
Ich starte erstmal mit einem herzlichen Willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Du bist ja nicht das erste Mal hier am Millerntor, sondern ein gern gesehener Gast, der häufig sich hier die Spiele anschaut. Und vielen Dank. Schön, dass du da bist, Johannes Oerding.
Hallo.
Da hat er sich jetzt eine Woche drauf vorbereitet. Na, ehrlich jetzt, für diese Anmoderation, er hat mich gefragt, was du alles so im Leben schon durch hast, hat sich alles aufgeschrieben und jetzt machst du sowas?
Ja.
Sieht dein Ernst.
Und dann lügt er noch. Gern gesehener Gast.
Also für mich immer gern gesehen. Ich wollte natürlich ganz groß anfangen mit Alter und wie her, wo kommst du her, was machst du so, aber dann...
Pass auf, wo ist er geboren?
In Hamburg. Oh.
Er hat es nicht gelesen.
Er ist okay.
Er hat es nicht gelesen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wir können tatsächlich freuen wir uns, dass du da bist. Und jetzt müssen wir den Übergang wieder bringen. Gern gesehener Gast am Millerntor. Lass uns mal ganz früh anfangen. Ja. Johannes Fußball und Johannes Oerding, wie passt das zusammen?
Klingt erstmal komisch, weil man eigentlich von Musikern denkt, die haben nichts mit Sport am Hut, aber ich bin einer der wenigen, die Fußball lieben, Fußball spielen und wirklich... Das nimmt einen großen Teil meines Hobbys, meiner Leidenschaft ein. Vor allen Dingen hier, natürlich, wenn man 2 Minuten vom Stadion entfernt wohnt, dann gehört das mit dazu. Ich habe es leider nur bis zu einem Landesliga-Einsatz geschafft. Größtenteil Bezirksliga, das war's. Und natürlich immer schön in der Halle mit euch beiden.
Darüber reden wir später, aber lass uns mal anfangen. Wie kam es zum Fußball? Wo hast du gespielt?
Ich bin geboren in Münster, aber aufgewachsen am linken Niederrhein. Das ist an der holländischen Grenze, am westlichsten Zipfel Deutschlands sozusagen, Kreis Kleve. Da ging es ganz normal los, hinterm Haus der Dorfplatz. Kreisliga B heißt das da bei uns. Dann der Aufstieg in die Kreisliga A. Dann haben wir Bestenstaffel gespielt. So hieß das auch bei uns. Also es hat andere Namen, glaube ich, ne?
Hört sich auch besser
bin
an.
Ich sogar mal zum, bin ich,
Bestenstaffel klingt aber erstmal gar nicht so.
Genau, das klingt so wie so ein die besten Gladiatoren dürfen nochmal irgendwie raus.
Die dürfen einmal noch rauf. Hört sich ja wie All-Stars so ein bisschen, aber das macht nichts.
Und weißt du, wo ich richtig stolz drauf war, dass ich immer jedes Jahr zum Spielführerlehrgang nach Duisburg-Wedau eingeladen wurde.
Was für eine Position hast du gespielt?
Ich war Mittelstürmer.
Warum wurdest du da eingeladen? Brauchten sie einen Unterhalter oder wie?
Nee, sag mal, ich dachte, das ist hier ein freundlicher Podcast.
Ist es auch, ja. Ist es auch.
Man hat mich einfach nur oft genug angeschossen, dann habe ich so viele Tore geschossen, dass sie mich nach Duisburg eingeladen haben.
Nee, warst du da auch in dem Hochhaus untergebracht,
ja, genau,
in dem Turm?
Genau, das ist ja bei uns, also Duisburg war 20 Minuten von mir entfernt, da habe ich auch gewachsen so, also es gibt Schöneres. Aber das war meine Fußballkarriere und dann hörte sie auch schon auf.
Warum hörte sie auf?
Dann kam die Musik in mein Leben.
Aha.
Ist wirklich so, also irgendwann musste man sich entscheiden, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt 2-3 Mal die Woche trainieren und am Wochenende spielen? Oder gehe ich in den Proberaum? Und spiele am Wochenende ein Konzert. Und dann hat die Musik mich ein bisschen mehr gekriegt.
Hat das so ganz klassisch angefangen? Schule, Schülerband, Garage?
Genau so. Wirklich erste Schülerband schon irgendwie mit 11, 12, irgendwie wirklich in der Garage von meinem Freund Marc Torke, der seines Zeichens Schlagzeuger war. Ich habe Gitarre gespielt und dann braucht man noch einen, der Bass spielt. Er konnte gar keinen Bass spielen. Christian Schwettel war Christian. Zieh mal die Bassgitarre um, ne? Weißt du, also 4 Saiten, das schaffst du schon. So. Und der musste wirklich immer nur so 3 Töne spielen, aber wir hatten einen Bassisten, das war wichtig für eine Punkband.
Wer hat gesungen? Jetzt auch nicht du.
Sag mal.
Ich weiß, es ist ein freundlicher Podcast, aber.
Ich habe gesungen, ich habe auch gerappt früher. Ich habe angefangen eigentlich so mit Rap-Gedöns. So. Das war damals so sprechgesangmäßig, so ein bisschen so Mega 4, kennt ihr die noch? Diesen Ableger von Fanta 4?
Von Fanta 4, den Ableger?
Crossover, nee. Rap und so. Wir haben so ein bisschen Hardcore-Mucke gemacht mit Rap-Musik. Total bescheuert. Aber hat Spaß gemacht.
Und dann kam ja der Weg aus der Garage raus. Das erste Mal vor Publikum, kannst du dich noch dran erinnern? Erster Auftritt, wo war das?
Also der erste Auftritt vor Publikum, den habe ich, glaube ich, schon mit 5 oder 6 Jahren gemacht. Auf dem Flohmarkt am Bodensee, irgendwie bei meiner Großtante Anneliese. Da habe ich gesungen, ich bin ein rheinischer Junge. Und
Weißt du, was das Schöne wäre, wenn wir eine Fernsehsendung wären, würden wir jetzt sagen, guck mal, Johannes, und so, da haben wir was vorbereitet, das spielen wir jetzt mal ein.
Aber da stand ich wie auf dem Stuhl so, als 5-Jähriger, so, ich bin ein rheinischer Junge, habe Frohsinn und Freude im Blut und recht locker sitzt meine Zunge, der Humor ist mein tägliches Gut und so weiter. Also da bin ich wirklich komplett durchgedreht und man musste mich noch nicht mal auf die Bühne zwingen, so wie das bei vielen Kindern ist, wo die Eltern sagen, so jetzt geh mal hoch, da mach mal was für die Oma. Nee. Ich wollte aber, kann ich noch mal einen singen? Kann ich noch einen? Die mussten mich da runtertragen von der Bühne. Das war wirklich so.
Also. Schöne Rampensau, ja, damals voll. Schon gewesen.
Ja, wirklich. Der Begriff Rampensau ist natürlich immer so ein bisschen negativ konnotiert, aber eigentlich mag ich das. Also, weil ich glaube, das macht auch eben so eine Bühnenaura aus. Also, dass man wirklich auch Lust hat, im Mittelpunkt zu stehen. Das muss man schon, da muss man Bock drauf haben.
Das kenne ich.
Mit allen Höhen, ja, das kennst du, ich weiß. Das, mit allen Höhen und Tiefen. Also die Leute müssen einen, die dürfen sich danach das Maul zerreißen.
Ja, das gehört auch dazu, auf jeden Fall.
Ja, aber im Grunde genommen, das ist ja das Besondere, dass es Menschen gibt, die da Lust drauf haben. Also ich kenne auch viele Künstler, die müssen und die Bühne hochgeprügelt werden und die fühlen sich nicht wohl. Wo ich dann immer denke, ach schade eigentlich.
Beruf verfehlt vielleicht sogar ein Stück weit.
Das ist dann ja auch ein Stück weit vergleichbar mit dem Fußball oder dem Fußballprofi. Der muss auch Lust haben, auf dem Platz zu stehen, nur dann kann er gute Leistung abrufen. Wahrscheinlich bei den Musikern auch so, wenn sie auf die Bühne geprügelt werden müssen, dann merkt man das wahrscheinlich hinterher auch an der Darstellung, die sie abliefern. Und
hast du, Schnecke, Hast du gerne auf dem Platz gestanden des Fußballs wegen? Klar, das sowieso, aber mochtest du das drumherum? Also bist du gerne rausgegangen, so ein bisschen gladiatorenmäßig, oder war das eher so, ohne das ging es auch?
Merkst du jetzt gerade, es dreht sich der Podcast, der Moderator wird der Gast und der Gast wird der Moderator. Hat er gut hingekriegt. Wirklich. Na, gut, dann bin ich gespannt, jetzt, was jetzt kommt.
Ja, also Fußball natürlich spiele ich es des Fußballs zu lieben. Ich habe mit 3 Jahren angefangen, Fußball zu spielen und es ist das Größte, was es gibt, heutzutage immer noch. Und ja, also ist schon Wahnsinn, wenn man hier im Müllerntor gerade einläuft, 30.000 jubeln einem zu. Mega, aber genauso habe ich es auch gefeiert, wenn ich auswärts gespielt habe und 60.000 einen auspfeifen. Ja. Das war für mich auch immer Motivation ohne Ende. Aber gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich dann ja auch, dass die Fußballprofis das auch drauf haben müssen, in leeren Stadien zu spielen, ne? Und nicht die Zuschauer als Motivatoren oder als Ansporn zu haben, sondern das Ganze auch mit einer gewissen Portion Eigenantrieb hinkriegen müssen, Leistung abzurufen.
Hast du mal von einer ganz kleinen Menschenmasse gestanden, weil man vergessen hat, das Konzert zu promoten und du kommst dahin, die Bühne steht da und da waren keine Gäste, hast du sowas auch schon mal erlebt? Haben ja viele Musiker schon erlebt?
Ja, habe ich schon mal erlebt. Das war tatsächlich ein wie soll ich sagen? Oh, hast du gehört?
Ich habe gehört,
das war noch jemand. Ich sitze auf einem Stuhl und der Stuhl ist ein Schlagzeug.
Ja.
Das dürfte ja auch einem Musiker nicht geben, weil
ich weiß, gefährlich. Aber wir sind das gewohnt bei dir. Jetzt also, hast du die Frage schon wieder vergessen, ne?
Nee, habe ich nicht vergessen.
Okay.
Also es gab mal ein Konzert, das war eigentlich ein sogenanntes Showcase. Ein Showcase heißt, danke.
Jetzt kriegt er ein Kissen. Für die, die es jetzt draußen, jetzt kommt er von Schnecke in Kissen. Jetzt wechseln die hier gerade die Kissen, weil diese Trommeln also, brauchen ein Kissen zum draufsitzen. Sensationell. Man muss es immer erklären, für die, die es nicht sehen.
Ein Showcase, das war extra, wir haben extra ein Konzert gemacht, um halt die Plattenfirmen einzuladen, um halt irgendwie zu sagen, guck mal, da ist ein toller Künstler, der kann was, guckt euch den mal an. So.
Die kam nicht?
Es kam nicht. Es waren irgendwie 38 Leute eingeladen, wir hatten richtig Schnittchen, alles war vorbereitet, Champagner, dies, das. Original waren 4 Leute da und 2 davon gehörten noch zu mir. Also Eckhard Gundel und Nicolo Gundel.
Also Familie sozusagen.
Familie, so und zwei Leute waren da und die waren noch nicht mal irgendwie wichtig oder so. Und dann haben wir aber dieses Konzert gespielt und wie das halt so oft ist beim Musiker, dann wird man so trotzig, denkt man so, ja, ihr Wichser, also jetzt erst recht so.
Hast du das jetzt gerade wirklich gesagt in diesem angenehmen Podcast?
Ja, aber ihr piepst doch, oder nicht?
Okay, dann piepsen wir das aus. Wir piepsen das aus, ne?
Wichser.
Ja, du musst performen. Vor 2, 4 oder 20.000
ist genau so ist es.
Auch die 4 Leute haben es verdient, eine gute Leistung zu kriegen.
Aber
das sage ich auch immer meinen Jungs vor dem Konzert. Ihr sagt so, Leute, wir gehen hier heute raus. Wir sind hier in, keine Ahnung, in Wolgast.
Wolgast ist bei mir in meiner Heimat in Mecklenburg-Vorpommern. Ich würde das kurz aufklären. Vielleicht, du warst ja da schon mal.
Genau, in Wolgast. Wir gehen jetzt hier raus und ich schwöre euch, Leute, hier sind Leute, die haben uns noch nie gesehen. Die kommen hier hin, die sind ein bisschen vielleicht reserviert, aber die sollen uns sehen, die sollen gehen und sagen, das hat er nicht schlecht gemacht. So, und so mit der Haltung musst du halt eben rausgehen, auch als Musiker, weil es immer im Publikum Leute gibt, die du noch überzeugen musst oder
möchtest. Na, die du auch vielleicht noch gar nicht hattest, ne? Das ist das Wichtigste.
Genau.
Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema Johannes und Fußball. Dann bist du ja irgendwann aus deiner alten Heimat hier hochgekommen und der Fußball hat dich aber auch in Hamburg begleitet. Da hast du ja in einem legendären Club gespielt als Knipser.
Ja. UH Adler, UNOS Adler, ne? Das war mein Verein, Beethovenstraße. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe den Verein
groß gemacht.
Würde ich sagen, nicht vorangebracht. Aber ich war auf jeden Fall total stolz, dass ich habe immer in der zweiten Herren gespielt. Eigentlich so, das war so das, was ich noch so zeitlich leisten konnte. Und irgendwann kam da aber der Trainer von der ersten, das war seinerzeit Bezirksliga, und dachte, wir brauchen nicht, Junge, wir brauchen nicht. Komm mal mit hoch. Und dann durch und dann ist das ja immer so, selbst im kleinen Verein, dass dann wird man schon ein bisschen beäugt, so, ne? Also dann sagen die aus der zweiten Herren, ach guck mal hier,
der Oerding ist jetzt da oben.
Jetzt hängt ja nur noch mit der Bezirksliga rum. Ne? Ich sag mal so, ich habe zumindest nichts verhindert. Ich erinnere mich an ein legendäres Spiel, wo sie mich haben wirklich den entscheidenden Elfmeter schießen lassen. Ich werde es nie vergessen. Ich habe einen Elfmeter geschossen. Das ist kein Witz, gegen den linken Pfosten. Der Ball kommt aber genau vor meine Füße. Das heißt, ich hatte noch eine zweite Chance und dann habe ich nochmal drüber geschossen.
Gibt's da Beweisvideos von?
Ja, aber das wissen alle da im Verein. Das wissen alle. Und so werde ich wahrscheinlich auch da in die Geschichte UNOS Adler eingehen. Der zweimal einen Elfmeter verschossen hat, einem Schuss.
Hast du denn überhaupt schon mal einen Elfmeter geschossen, Schnecke, in deinem Leben? Also jetzt ganz offiziell im Spiel. Hat man dich mal schießen lassen?
Das ist sicherlich schon einige Jahre her. Also es war nicht in einem Profispiel. Ich glaube, in der A-Jugend oder so habe ich auch mal einen geschossen.
Weiterfragen? Soll ich weiterfragen? Bestimmt
habe ich ihn reingemacht.
Weißt du nicht mehr genau?
Aber so viele Tore geschossen, ich kann mich gar nicht an alle erinnern.
Weil du nicht Elfmeter schießen willst oder weil jemand gesagt hat, es gibt Leute, die haben...
Na, was sagt er jetzt?
Ja, du warst ja auch Stürmer und ja. Glaube, das ist ja auch oft so, dass die Stürmer, die Elfmeter schießen, die sind das gewohnt, die trainieren und üben das die Wochen über. Mein Aufgabengebiet als Defensivspieler ist ja eher Tore verhindern oder vorbereiten und du hättest auch mit deinem verschossenen Elfmeter ein Tor vorbereiten können, wenn jemand anders dann den Abpraller vom Pfosten bekommen hätte. Ja, der saubere Schusstechnik, also der ist ja auch, wenn die Stürmer bei ihm Elfmeter schießen, ist er ja immer damit beschäftigt, also ist vielleicht auch nicht verkehrt, mal ein Torwart schießen zu lassen, aber ich glaube, ansonsten ist das schon eher so Stürmersache.
Aber ist so ein mentales Ding, ne? Also ich habe das Gefühl, das ist wirklich, also ich bin selber, wenn ich zu einem Elfmeter in einem Freundschaftsspiel oder sonst was hier mit Freunden, das ist, man ist aufgeregt, wenn man zum Elfmeterpunkt hingeht. Das ist diese Aufregung, glaube ich, in so einem Stadion dann wegzustecken und dann noch konzentriert zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das Schwierige.
Ich glaube, das ist auch egal, ob da 10 oder 80.000 zugucken.
Ja, wahrscheinlich.
Aufregung ist da. Und
Apropos Aufregung, ich muss mal wieder zurückfinden. So, ja. Wir sitzen ja nebeneinander beim Fußball. Das ist für mich ja tatsächlich eine Ehre, weil das ja jemand mit Fußball-Sachverstand ist, der Johannes. Der kann ja wirklich das gesamte Spiel komplett kommentieren, besser als jeder Kommentator.
Hast du ihn schon mal gefragt dann nach den Regeln?
Ne, pass auf. Ne, das habe ich nicht gemacht, sicherheitshalber. Aber aber er zeigt
Emotionen. Abseits ist, wenn ein Tor fällt, aber keiner klatscht.
Ne, pass auf. Aber Johannes ist jemand, der sehr sich introvertiert ärgern kann. Also du merkst das, wie er in sich selber reinfrisst. Wie verarbeitest du so ein Spiel, wenn die Jungs hier nicht ganz so ballern, wie du es dir gerne vorstellst? Für die da draußen jetzt mal. Ich erlebe es ja immer live. Beschreib das mal.
Ja, es ist schon so, ja, du hast recht, ich werde dann eher ruhiger und bin so ein bisschen verbissen. Also meine Mutter hat das früher schon immer gesagt, immer wenn Johnny die Zähne fletscht, dann ist irgendwas. Ne? Und ich bin dann immer so, man kann nicht wahr sein, so dieses Ding so. Ne? Aber das Lustige auch mal für die Leute, ich sitze wirklich neben Sven seit vielen Jahren. Es gibt eine schöne Sache.
Jetzt kommt die Geschichte wieder, aber ich leg dich zurück, pass auf.
Die tut mir aber auch gut, muss ich sagen. Sven ist nicht nur Radiomoderator in seinem beruflichen Leben, sondern auch in seinem Privatleben. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie Thomas Müller beim FC Bayern. So ist Sven Flohr neben mir auf der Tribüne. Er kommentiert das Spiel. Ne? Ich analysiere es er kommentiert es.
Ich dachte, jetzt kommt das mit dem Mund halten, oder
ja,
kommt das jetzt?
Ja, und irgendwann sagt man dann, Sven, komm, wir machen mal eine Wette. Wetten, dass du es nicht schaffst, mal 15 Minuten nichts zu sagen.
Und ich würde sagen, du gewinnst jede Wette, Johannes.
Ja, wobei, nee, dann ist er richtig diszipliniert. Also dann hält er mal eine Viertelstunde echt die Klappe.
Wir gucken mal jetzt auf die Uhr, wir machen das jetzt mal. Ich halte jetzt mal für zwei Minuten halte ich meinen Mund. Nee, jetzt nicht. Schnecke, übernimm mal.
Dann wechsle ich mal wieder das Thema.
Okay.
Komme zurück zur Musik. Du hast das vorhin angesprochen, angefangen hast du auch so mit Deutschrap, unter anderem Sprechgesang. Wann haust du denn mal einen schönen Kabinentrack für die Jungs raus?
Oh Mann, Alter, was hören denn die jungen Leute in der Kabine heute?
Dann nicht Johannes Oerding.
Ja, genau. Sven, ich erlöse dich erstmal von der Bürde des Nicht-Sprechens.
Ja, ich würd sagen, ich weiß nur, es gab Vicky Leandros. Sie haben mal Vicky Leandros mal in der Kabine gehört. Ich liebe das Leben. Das wolltest du wissen, das hört man da.
Ja, aber es ist, ich glaube, dass die Jungs, die hören natürlich im Moment viel Deutschrap und viel Rap-Krams. Höre ich tatsächlich auch selber. Die Frage ist, ob, hast du dein Handy an?
Der hat sein Handy
an. Hast du dein Handy an? Sven, hast du dein Handy an?
Ich habe mein Handy an, aber weißt du, wer es ist? Vicky Leandros. Ich muss ganz kurz rangehen.
Ich liebe
das Leben. Nee, ist aus.
Nee, also ich bin schon mal öfter gefragt, ob ich nicht wirklich so einen Fußballtrack mal schreiben möchte. Und ich glaube aber, das ist einfach die falsche. Ich mache ja eher so ein bisschen, ich mache ja so Popmusik, Singer-Songwriter, ein bisschen Folk. Das ist jetzt nichts, was man wahrscheinlich vor dem Spiel hört, um aggressiv zu werden oder sich zu motivieren.
Ja, wenn man Alles brennt zum Beispiel dann hört und dann geht man raus, ist es schon so ein bisschen motivierend dann, oder?
Ja, oder an guten Tagen.
Wie komme ich jetzt da wieder raus?
Ja, das freue mich auch.
Die guten Tage. Hast du einen Übergang dafür? Ich bin hier gerade sprachlos.
Die habe ich miterlebt, die guten Tage.
Also Saisons her, nicht?
Aber was verbindet dich mit dem FC St. Pauli? Lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen, Johnny. Warum genau ausgerechnet dieser Verein?
Also ich muss da auch ein bisschen ausholen. Ich bin ja aufgewachsen am Niederrhein und da war bei uns tatsächlich, ich habe auch meine zwei Brüder, der eine ist ein Schalke-Fan, der andere ist irgendwie ein Gladbach-Fan, weil das bei uns der nächste Verein ist. Und wir haben natürlich durch die örtliche Nähe zum Ruhrgebiet. Also wir waren wirklich in einer halben Stunde bis so halt irgendwie in Duisburg, in Düsseldorf, in Köln, in Essen und in Dortmund und wie auch immer, haben wir sehr, sehr viele Ruhrgebietsvereine früher gesehen. Und da hatte ich mich noch gar nicht so festgelegt seinerzeit. Und dann bin ich mit 19, 20 bin ich dann nach Hamburg gezogen und relativ früh auch in die Schanze gezogen. Und jeder, der die Schanze kennt oder St. Pauli kennt, der weiß, dass du kommst nicht drum rum, diesen Verein zu mögen, wenn du hier lebst. Und genau so war es halt eben. Jede Kneipe, jedes Gespräch, jeder Laden spiegelt diesen Verein auch wieder. Hinzu kommt, dass ich total politisch interessierter Mensch bin und mir die Haltung des Vereins auch gefällt und überhaupt, das ist so outstanding und so einzigartig, dass ich wusste, dass es mein Verein ist, so, bei dem ich gerne sein möchte. Und manchmal hatte ich auch Glück und wir haben guten Fußball gesehen.
Guter Übergang. Was mit Viva Con Aqua? Das ist natürlich auch so ein Thema für dich.
Ja, also ich als Musiker bin natürlich mit Viva Con Aqua auch unterwegs. Also nicht nur auf den Konzerten, sondern wir machen viel gemeinsam und viele Charity-Aktionen. Das ist zum Beispiel auch so eine geile Aktion, die der Verein irgendwie mit auch auf den Weg bringt. Das spiegelt sich halt wirklich in jedem Bereich wieder, ob das die Charity-Events sind oder was sie für den Nachwuchs machen oder fürs Quartier, für ein Viertel. Ich mag das, wenn sich eine Philosophie so durchzieht. Das ist, da kann ich, Viva Con Agua geht auch vorne weg und für uns Musiker ist es eine schöne Sache, mit dem, was wir lieben, auch noch Gutes zu tun, ne?
Wir lassen uns mal kurz, ich gucke mal auf die Uhr gerade, es ist gerade so spannend, aber wir müssen uns zwischendurch mal einem Thema widmen, den anderen sporttreibenden Abteilungen vom FC St. Pauli. Zwischendurch mal so schnell. Johannes bleibt einfach. Komm vielleicht jetzt mal kurz zum nächsten Part, oder? Jetzt guckst du mich an mit großen Augen, jetzt weißt du nicht, was wir vorbereitet
Rugby.
Haben.
Rugby. Ne? Doch, aber ich frage mich, warum du mich beim Thema Rugby so.
Naja, aber das, wenn das. Naja, vielleicht sehe ich das auch falsch, vielleicht lerne ich jetzt etwas dazu, aber ich denke, Rugby, da braucht man solche richtigen Männer, braucht man richtige Kerle, Menschen mit Kraft. Das können ja Johnny und ich nicht sein. Deswegen gucken wir dich an.
Meine Spielweise natürlich ähnelt vielleicht ein bisschen dem der Rugby-Spieler, auch wenn die Regeln andere sind. Aber ja, kommen wir zu unserer nächsten Sparte, dem Rugby vom FC St. Pauli.
Und wir haben unseren Rockantenne FC St. Pauli-Reporter Alex Heger mal zum Thema Rugby ein Stück weit interviewen lassen.
Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats.
Na klar, der erste Gedanke beim FC St. Pauli geht bei den meisten wahrscheinlich an Fußball, an den runden Ball, der in das Eckige rein muss. Und dafür hat die Mannschaft 90 Minuten in der Regel Zeit. Es wird aber beim FC St. Pauli auch mit anderen Bällen gespielt. Und zwar auch mit welchen, die nicht rund sind. Nämlich so ein bisschen eiförmig. Und das von nicht allzu wenigen Menschen sogar in dem Verein. Nämlich Rugby. Das machen ziemlich viele Leute. Und eine Person davon ist Anja Menschel. Moin.
Moin.
Du bist Managerin der Frauen und mit im Vorstand der gesamten Rugby-Abteilung.
Ja, genau.
Das ist schon mal krass.
Ja, danke.
Wie bist du zum Rugby gekommen? Ich gehe jetzt einfach nur von mir aus. Bei mir war immer so der Gedanke, okay, ist eine härtere Sportart, da geht's zur Sache.
Ja, das stimmt.
Wann hast du gedacht, oh ja, das ist es?
Ja, genau. Also ich habe so vor 9 Jahren bin ich dazu gekommen. Ich bin damals totaler Neuseeland-Fan gewesen, also von Neuseeland, von dem Land an sich. Und ursprünglich die ganzen traditionellen Tätowierungen, so dieses ganze Maori-Tätowierung und so. Genau, und darüber bin ich dann irgendwie noch zum Rugby. Und das fand ich dann ziemlich cool. Habe ein paar Spiele von den All Blacks gesehen und irgendwann hat es mich dann gepackt und ich dachte, ja, muss mal was Neues ausprobieren und habe dann einfach mal Rugby und Hamburg eingegeben und bin da irgendwie auf der Seite von St. Pauli gelandet mit den St. Pauli Rugby-Frauen. Ja, und dann bin ich zu einem Probetraining hin oder zu einem Training hin, hatte auch erstmal ein bisschen Schiss, wenn man dann doch realisiert, was man sich da für eine Sportart ausgesucht hat. Und dann hofft man, dass man sich nicht allzu sehr verletzt und ja, ich war aber danach wie beflügelt und ich konnte mir danach nichts Geileres mehr vorstellen, als Rugby zu spielen.
Weißt du noch, wie das allererste Training ablief und wo es dann vielleicht dazu ging, okay, jetzt in wenigen Sekunden wirst du umgetackelt?
Ja, also es gab so Situationen, so mit einem Tackle-Pad nennt man die ja, so eine Polster, die man dann vor sich hält, und um das Tackeln zu trainieren. Und ich habe am Anfang nur zugeguckt und dann dachte ich auch so, ja, das schaffe ich auch. Und dann hat mich eine richtig weggewamst und ich dachte auch so in dem Moment, okay, alles klar.
So läuft das ab.
So läuft das hier also. Aber es war total nett und interessant. Und wie gesagt, Rugby ist so ein toller Sport. Eine Mischung eben aus Sportlichkeit, Taktik. Es gibt eine athletischere Form, noch das 7er Rugby. Oder eben auch für Leute mit meinen körperlichen Voraussetzungen, so rum, die etwas proppiger sind und im Sturm dann spielen.
Wir wollen ja den Leuten hier gar nicht irgendwie so einen großen Respekt davor machen, als ob das jetzt irgendwie eine brutale Sportart ist.
Nee,
ist es nämlich überhaupt nicht.
Es geht schon hart zur Sache. Es ist schon sehr kontaktfreudiger, körperbetonter Sport, ja. Aber es ist natürlich nicht unmöglich, auch für Frauen das zu spielen. Also wir haben Mädels, die kommen ab 15, 16 zu uns in die Frauenmannschaft. Das wäre ja total blöd, wenn wir die jetzt alle einfach nur platt machen würden. Wir sind schon auch alle ganz nett. Und Rugby ist halt wirklich, gerade wenn man das so in Ländern guckt, so wie Neuseeland oder England, wo das halt wirklich schon im Kindesalter gespielt hat, da spielen das halt auch noch Rentner. Mhm. So, ne? Aus Scheiß und nicht mehr mit ganz so hart tackeln, aber das geht von bis. Und
das ist dann so der Nationalsport.
Genau, das ist da, wo das wirklich Nationalsport ist. Und das ist eigentlich auch ganz cool, das so zu sehen, auch für jeden Körpertyp. Also man braucht immer große Leute, kleine Leute, dicke und dünne Leute, super sportliche Leute. Also Stürmer müssen schon auch sportlich sein, aber wir dürfen ein bisschen mehr Gewicht mitbringen. Das ist schon cool.
Also für jede Taktik, für jede taktische Position gibt es sozusagen einen Spielertypen, der genau optimal dazu passt.
Genau, ähnlich wie beim Football. Aber eben mit deutlichen Unterschieden. Beim Rugby ist halt so, dass beim großen Rugby eben 15 Leute auf dem Feld stehen und jede Position von 1 bis 15 hat halt ihre spezifische Funktion im Angriff, in der Abwehr. Für die verschiedenen Positionen brauchst du eben verschiedene Körpertypen.
Und wenn es so gefährlich wäre, dann würden das ja gar nicht so viele Leute spielen, beziehungsweise vor allem auch nicht so viele Leute spielen, wie sie es hier tun beim FC St. Pauli. Ihr seid nämlich eine der größten Abteilungen, ne?
Genau, also wir sind beim St. Pauli eine der größten sporttreibenden Abteilungen Und ich glaube, wir sind auch mit der größte oder zweitgrößte Rugbyverein in Deutschland.
Das ist eine Hausnummer. Wirklich nicht zu wenige Leute. Und wie seid ihr denn aufgeteilt? Also ihr habt mehrere Mannschaften.
Genau, also bei uns gibt es auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Jugendabteilung von U6, U8, 10, 12. Also Jungs und Mädchen spielen in dem Alter auch zusammen. Dann trennt sich das irgendwann in die Jungs und die Mädchen. Und wir haben drei Herrenmannschaften, eine Frauenmannschaft. Genau, aus der Frauenmannschaft bedienen wir eben die Bundesliga und die Regionalliga gleich. Also da wird jetzt nicht so getrennt, weil es eben schon auch zwei unterschiedliche Arten sind zu spielen. Also Regionalliga ist bei uns Frauenrugby so, dass es die 7er-Variante ist, die auch olympisch ist. Da braucht man eben vor allem die athletischeren Läufer. Das ist halt nicht ganz so mit vielen Tackles, nicht so viel Kontakt, was man sonst so kennt von der Weltmeisterschaft und so. Das große Rugby, das 15er-Rugby, das ist dann eben die große Masse, die bei uns spielt.
Eins der Probleme, glaube ich, ja, dürfte sein für Rugby, dass Football auch in Deutschland immer prominenter und immer bekannter wird. Da ist vielleicht bei den meisten, okay, Football hat man schon mal irgendwie gesehen, die tragen irgendwie ganz viel Schutzkleidung. Ja. Und die Rugby spielen, haben diese Schutzkleidung nicht. Sind das jetzt quasi die, die für Football zu bekloppt sind, sind das die, die Rugby spielen?
Oh Mann, nein. Ich würde es ja eher andersrum sagen.
Was sind denn so die Hauptunterschiede?
Ja, also Hauptunterschiede gibt es, wenn man sich natürlich sehr damit beschäftigt, viele. Also zum einen haben wir einen größeren Ball als beim Football. Der ist halt deutlich kleiner und die Ecken sind ein bisschen spitzer als bei unserem. Es geht am Ende bei beiden darum, den Ball irgendwie in diese, ich sag mal, Endzone, beim Rugby heißt das Mahlfeld, zu bringen und anschließend den Ball durch diese Goalstangen zu kicken. Aber beim Rugby darf man zum Beispiel nur nach hinten passen. Deswegen sieht das auch immer so gestaffelt aus, wenn man sich mal ein Rugbyspiel anguckt im Fernsehen oder so. Dass man sieht immer den Ballträger und dann staffeln sich die anderen so nach hinten auf. Es gibt keine so Unterbrechung wie beim Football, dass man irgendwie einen Spielzug hat und dann 5 Minuten Pause, sondern bei uns wird nicht 90, aber 80 Minuten durchgespielt.
Permanent Action.
Permanent Action, genau. Und ja, wenn man darüber nachdenkt, jemanden zu tackeln oder so, oder sich mit anderen zu messen, gegen die zu laufen, hat schon was. Also da ist man doch eher gebannter, als wenn man das jetzt nur so stumpf vom Bildschirm aussieht.
Ist, glaube ich, bei jedem Sport so. Wenn man selber weiß, was dazugehört, was für ein Können dahinter steckt. Zum Beispiel alleine diesen eiförmigen Ball in einer geraden Linie zu treten, in das Goal, durch die Goal-Stangen. Da steckt, glaube ich, auch ein bisschen Übung dahinter.
Ja, aber ich glaube, das wäre bei mir mit dem Fußball genauso. Also ich meine, einen Rugbyball kicken, ja, habe ich gelernt, geht. Wenn ich mich allerdings hinstelle und einen Fußball irgendwo hinkicken soll, dann fliegt er auch irgendwo hin.
Das kenne ich zumindest so ein bisschen, immerhin auf Kreisklasse-Niveau. Aber mit einem Rugbyball habe ich es noch nie ausprobiert. Das perfekte Schuhwerk habe ich offensichtlich ja schon mal an,
läuft.
Nämlich Chucks. Ja. Was für Schuhe trägt man da normalerweise?
Also, Stollenschuh, wie Fußballschuh, genau. Gibt es auch einen Unterschied? Normale Stollenschuh für Kunstrasenplätze oder sommertrockene Plätze. Und wir haben aber tatsächlich auch richtig Metallstollen, etwas längere, wenn man zum Beispiel im absoluten Matsch spielt und im ja. Sturm ist, da tun es dann schon die längeren Stollen.
Sind das die geilsten Spiele?
Ja. Hast du schon gesehen, ne? An meinem Gesichtsausdruck. Das sind unsere Lieblingsspiele, die, wo es so richtig matschig ist und man eigentlich das Trikot nicht mehr vom Gegner unterscheiden kann und einfach nur noch in seine Richtung wämmt.
So, versuchen wir es mal. Ich halte den Ball ein bisschen schräg, damit er mir nicht in die Klöten reinditscht und dann gucken wir mal.
Auch da gewöhnt man sich dran. Ja, das war nicht schlecht. Mit der Weite könnte man arbeiten und auch, dass er nicht ganz so eiert beim Fliegen, aber das war doch schon gar nicht so schlecht.
Das sind die Chucks, das sind definitiv die Chucks. Wir haben ja da auch das Goal und dann versuche ich mal, wie weit ich denn da überhaupt rankomme.
Von hier jetzt.
Sicher. Ja, astreine Bananenflanke.
Bananenflanke, ja genau.
Okay, also da ist noch Übungspotenzial
Luft
drin.
Nach oben, ja.
Das Problem jetzt während Corona, was waren für euch die Herausforderungen jetzt in der Zeit seit März und aktuell?
Also wir waren ja im Februar, März diesen Jahres eigentlich noch in der Bundesliga. In der Saison, die dann abgebrochen werden musste. Ich hatte dann Vorschläge gemacht, so mit Online-Training und so weiter, Das wurde dann auch gut umgesetzt. Also so im April haben die Mädels sich dann zusammengetan, haben online zusammen Training organisiert. Mitte, Ende Mai, glaube ich, war das, als man wieder zu fünft sich draußen treffen konnte, haben wir dann eben wieder mit auf dem Platz Training angefangen, mit Abstand, in kleinen Gruppen. Was natürlich jetzt für Tackeln, Rugby irgendwie jetzt doof ist, so auf Abstand. Aber zumindest konnten wir uns erstmal wieder in kleinen Gruppen zusammentun. Wir haben auch über den Sommer ein super erfolgreiches Probetraining gemacht, was uns auch neue Spielerinnen beschert hat tatsächlich. Bisschen schade, wir wollten das eigentlich im Herbst auch nochmal machen und auch jetzt nochmal, aber das muss jetzt halt leider alles ausfallen. Gut ist allerdings bei uns auch, also wir haben das große Glück, dass wir zum Beispiel keine Mitglieder verloren haben, die jetzt irgendwie ausgestiegen sind und gesagt haben, nee, also kann jetzt eh nicht spielen, dann trete ich da aus. Also das ist bei uns zum Glück nicht so. Es sind trotzdem alle da geblieben und sogar eben noch neue dazugekommen. Das ist eigentlich schon ganz gut dafür, dass wir gerade keinen wirklich aktiven Spielbetrieb haben.
Okay, also Probetraining natürlich leider hier und da jetzt flach gefallen. Aber wenn es denn dann wieder geht, wie kann ich denn mitmachen? Wo muss ich mich melden? Wo erfahre ich, was so Sache ist beim FC St. Pauli Rugby?
Also zum einen über unsere Homepage auf jeden Fall. Ansonsten haben wir auch eine Facebook-Seite, ganz explizit die Frauen auch. Also wir haben die FC St. Pauli Rugby Frauen-Seite auf Facebook und wir haben auch eine eigene Seite auf Instagram. Da bin ich auf jeden Fall dabei, immer die Termine zügig auch reinzustellen, wenn es neue gibt. Wir müssen dann halt gucken, anmelden. Normalerweise war es bei uns so, dass man sich nicht extra dafür anmelden musste im Sommer. Natürlich Corona-konform mussten sich alle vorher bei mir anmelden, kann man aber dann, je nachdem, wann es wieder Termine gibt, auch alles nachlesen bei Instagram oder Facebook.
Wo trainiert ihr? Wo muss ich dann dahin? Wie läuft das alles ab?
Genau, also ich kann jetzt immer nur sagen normalerweise, weil es ist ja gerade alles ein bisschen anders als normal. Trainieren wir immer mittwochs und freitags von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Und mittwochs sind wir am Barmwisch und freitags sind wir am Platz an der Saarlandstraße beim Stadtpark. Das ist auch so unser Homefield sozusagen, also unser Heimplatz. Da sind auch alle Rugbyvereine von Hamburg zu Hause sozusagen. Das Home of Rugby in Hamburg.
Ich freue mich darauf, wenn wir uns dann ohne Corona, wenn ich mich dann umtackeln lassen kann.
Ja, sehr schön. Freue ich mich auch schon drauf.
Und damit dann zurück zu Sven und Schnecke.
So kann man die Zeiten auch nutzen. Ne? Willkommen beim zweiten Podcast vom FC St. Pauli und der heißt St. Podcast. Und heute zu Gast bei uns Musiker und Entertainer und Fußballer und einiges ja alles, Johannes Oerding.
Und Steuerberater.
Johannes ist immer noch bei uns. Lass uns mal ganz kurz über diese bescheidene Zeit reden. Wie überstehst du jetzt gerade die Zeit und deine Musiker vor allen Dingen, gerade diese Corona-Zeit? Wir sind ja nun mittlerweile fast ein Jahr hier im Dauer-Lockdown sozusagen.
Also ich muss vorwegschieben, dass natürlich für mich, dass ich wirtschaftlich dadurch klarkomme. Also ich habe das Glück gehabt, die letzten Jahre viel zu arbeiten und dementsprechend auch Rücklagen zu bilden. Aber, und das ist das große Aber, das haben die meisten Leute halt eben nicht bei uns in der Branche und unter anderem auch eben meine Homies nicht. Das heißt, wir versuchen schon so auch hinter den Kulissen möglichst viele Konzerte, Streaming-Konzerte oder Aktionen zu machen, dass wir irgendwie ans Arbeiten kommen und Geld verdienen. Da geht es noch nicht mal ums Geld verdienen, sondern ich merke auch, dass meine Leute oder die meisten Arbeiter hinter den Kulissen einfach gerne arbeiten möchten. Die wollen einfach was machen und nicht die ganze Zeit nur zu Hause sinnlos rumsitzen.
Aber du warst ja mittlerweile auch die Céline Dion von Hamburg im Stadtpark. Ich meine, das war ja ein erhebendes Gefühl. Ich durfte mehrfach da sein, das erleben. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Wie viele Termine waren es dann tatsächlich dort?
Wir haben 15 Termine im Stadtpark gespielt. Geplant waren eigentlich drei und so, aber es war wirklich so, dass innerhalb von 2 Stunden netto irgendwie 15 Konzerte aus. Wir haben immer mehr Termine rausgeballert und das war natürlich erstmal natürlich eine schöne Bestätigung, dass Musik gebraucht wird und Konzerte den Leuten Spaß machen. Also man merkte richtig, wie wir alle von allen Seiten Bock hatten auf Live-Musik und lass doch mal draußen mit dem richtigen Konzept draußen live spielen. Und es hat auch funktioniert.
Du weißt, dass Schnecke versucht hat, tatsächlich Karten zu bekommen, hat keine bekommen. Also es ging nichts, es war alles ausverkauft. Und er hat wirklich tagelang vorm Rechner gesessen und hat gesagt, oh, ich will unbedingt zu Johannes. Und hat mich auch gefragt. Und ich habe gesagt, du, selbst ich hab meine Karten gekauft. Ich habe sie Gott sei Dank bekommen. Er hat sie nicht bekommen.
Ja, ich weiß auch warum. Ich immer mit der falschen Maustaste geklickt habe.
Hast du? Wir wollen mal so ein bisschen den musikalischen Geschmack bzw. das Verständnis von Schnecke mal testen. Deswegen hat Johannes jetzt hier die Gitarre und wir gucken mal, wie du wirklich musikalisch so drauf bist.
Ich spiele Hits und du musst sagen, welcher Song das ist, ja?
Okay. Habe ich Telefonjoker?
Nee, hast du nicht. Ich würde gerne mal damit 50, anfangen. 50. Wir machen 3 Stück. Geht los, Nummer 1. Okay, stopp.
Wonderwall.
Wow. Der war aber zu einfach, fand ich.
Ja, okay.
Du müsstest vielleicht das Vorspiel ein bisschen anders machen. Okay, vielleicht. Nächste. Geht los. Was ist denn jetzt schon wieder? Du bist noch gar nicht dran.
AC/DC Thunder.
Könntest du jetzt nicht das Vorspiel in einen anderen Song rüberbringen, dass er mal nicht gewinnt? Und mach mal einen, der gut ist.
Habe ich schon mal gehört?
Komm.
Nee, lass ihn noch mal ein bisschen spielen.
Oh, schön verstimmt.
Ja.
So close.
Ja. Text unsicher, aber Melodie kenne ich.
Na, wer weiß es denn?
Nothing else matters.
Ja, sicherlich.
Okay, dann haben wir diese Sache auch hinter uns gebracht. Und jetzt machen wir das Quiz mit Johannes, nicht musikalisch. Kannst die Gitarre wieder wegpacken. Jetzt geht's los. Wir wollen dich geografisch so ein bisschen testen. Geografisch, wir befinden uns ja jetzt hier in der Levi's Loge.
Immer Saarland.
Ne, pass auf, wir sind hier in der Levi's Loge. Auf welcher Tribünenseite befinden wir uns hier? Das ist die.
Süd.
Gegenüber von der Süd ist die.
Nord.
Ne, das ist ja clever, ne? Wie viele Sitzplätze gibt's hier im Stadion vom FC St. Pauli?
35.647.
Na, Schnecke, jetzt komm.
Ist aber,
was ist?
Plätze insgesamt.
Ja?
Ja.
Wie viele sind's?
29.000.
Das ist der Zeitpunkt, wo Johannes oftmals schon Bier zu viel hat, wenn diese Zuschauerzahl da oben dran steht. Da ist er meistens auch nicht da.
Wie komme ich da auf 35.000?
Ich weiß es auch nicht. Vielleicht die Leute, die draußen noch stehen und vielleicht dieses dann sehen.
Ich glaube, müssen unter 30.000 Zuschauern bleiben, weil sonst andere Bedingungen, Auflagen herrschen dafür, dass man eventuell Parkvorrichtungen mehr haben
okay.
muss.
Johannes, wie ist denn die Planung der nächsten Wochen, der nächsten Monate bei euch? Plant ihr jetzt schon? Jetzt hat der Herr Scholz gesagt, wir dürfen planen, ab Juli dürfen alle Outdoor-Events wieder stattfinden und wenn es dann aus welchen Gründen auch immer nicht stattfinden kann, kriegen wir alle unser Geld als Eventleute. Plant ihr jetzt auch schon Festivals? Geht ihr jetzt Vollgas?
Ja, wir haben auch die Tour zum dritten Mal verschoben, das heißt, die war jetzt eigentlich für April am... Ach, ich darf das schon sagen? Nee, darf ich noch nicht sagen, aber...
Dann cutten wir das?
Also wir haben die für April... Nee, läuft drin.
Ach so.
Die ist eigentlich für April geplant, ich gehe aber davon aus, dass sie nicht stattfinden wird. Das heißt, wir haben die jetzt nochmal verschoben auf 22. Wir haben aber viele Open Airs. Und ja, ich wunderte mich, dass Olaf, mein Freund Olaf, Olaf Scholz, dass er sich so aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, ey Leute, alle Veranstalter, Musiker, plant einfach für die zweite Jahre.
Das.
Wird alles normal sein.
Wird alles toll.
Bist du sicher? So, irgendwie so. Naja, geil. Also wir planen natürlich die Open Airs bis dahin und mal gucken, was passiert.
Ist das bei Musikern eigentlich auch so, dass sie... Bei Fußballern sagt man immer Spielpraxis brauchen, so bei Musikern auch, dass sie Bühnenpraxis brauchen. Also es reicht nicht nur im Proberaum zu sein, wie wir Fußballer trainieren, sondern ihr müsst wirklich auch auf der Bühne stehen richtig und spielen.
Genau so ist es. Also das ist wirklich so, es ist wie Vokabeln lernen zu Hause und dann kommt der Test. Da ist man ja, das ist noch eine andere Konzentration, das ist eine andere Aufgabe und es ist beim Musikmachen genauso. Du musst live spielen, du musst das unter Realbedingungen. Guck mal, allein als Beispiel, du sitzt im Proberaum sitzen wir uns alle im Kreis so gegenüber so und labern und diskutieren und machen. Aber auf der Bühne stehst du alleine vorne und hinter dir die Jungs im Rücken. Das heißt, du siehst dich nicht. Das ist eine ganz andere Welt schon mal und wir sind dafür gemacht, also wir haben ja Musik gemacht oder wir haben ein Instrument gelernt, weil wir genau das wollten, weil wir interaktiv, genauso wie du Fußball spielen willst, mit anderen, du willst ja nicht hier den Ball einfach nur hochhalten. Es gibt Leute, die machen das beruflich, aber...
Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht.
Aber hochschießen kann ich.
So wie Maradona, gibt es ja die Legende, dass Maradona 10-mal hintereinander den Ball irgendwie 70 Meter in den Himmel geschossen hat und immer wieder mit dem Fuß sofort aufgefangen hat.
Also das... Hier unten ist gerade niemand auf dem Platz.
Also ich würde es jetzt testen mal wollen sonst. Ja. Ich meine, das ist ja nicht so schlimm.
Das Ding ist, wir können ja alles erzählen hier im Podcast. Schon mal, wir tun so, mach mal.
So, und jetzt kann ich...
Eins.
Und nochmal.
Guck mal, hat er so mit hat er aufgefangen.
Hat er geschafft.
Mach
nochmal. Hat er geschafft. Und komm runter, pass auf. Und zack.
Direkt.
Und noch. Wenn du es 4-mal schaffst, bist du mein Held.
Krass, Digga.
Und nochmal. Zack und sensationell.
Das kann nur schnell gehen.
So, Wahnsinn. Also, wir haben Corona abgefrühstückt. Jetzt geht's für dich ja tatsächlich auf eine... Es gibt eine neue Herausforderung. Sing my song. Was passiert da? Jetzt bist du ja sozusagen Gastgeber.
Genau, die Sendung Sing mein Song, da geht es darum, dass ich auf jeden Fall Künstler treffen und gegenseitig ihre Songs tauschen und neu interpretieren. Und ja, ich bin da mit super illustren Gästen und ich finde auch super diverse Truppe. Wir haben wirklich eine Rapperin dabei, wir haben DJ Bobo mit dabei, wir haben Singer-Songwriter, wir haben Joris, wir haben Lotte, Gentleman. Also es ist wirklich eine total bunte Mischung. Und ich weiß nicht warum, aber die haben mich gefragt, ob ich den Gastgeber mache. Und ich versuche so einigermaßen den Clipstoff da zu spielen auf der Couch und ich hoffe, dass das gelingt.
Du bist ein perfekter Moderator, das merke ich doch heute hier schon wieder. Also da habe ich überhaupt keine Angst und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du dann von DJ Bobby Shadows of the Night in der besonderen
Tanzperformance.
Ja, und Somebody Dance with Me, das ist meine Jugend.
Das war gar nicht so einfach. Ich habe mir einen Song von DJ Bobo ausgesucht, ich darf es nicht verraten, welchen, aber DJ Bobo alias René Baumann hat ja immer so Raps.
Ja, ja.
Und dann habe ich seine Rap-Strophe.
Du kannst du doch, hast du doch
hab damals. Ich als Singer-Song, die habe ich zu einem richtigen Lied umgemodelt. Das war ganz lustig eigentlich. Also es hat Spaß gemacht. Weil die Songs sind gar nicht, das ist zwar Eurodance so irgendwie, was ja immer ein bisschen belächelt wird hier und da, aber eigentlich sind das richtig gute Songs.
Mega.
Und große Hits auch teilweise.
Absolut. Das war eine super Zeit auch damals. Also ich freue mich sehr, sehr auf diese Sendung. Wann wird das Ganze ausgestrahlt?
April.
April. Ist ja dein Monat dann sozusagen.
Ja.
April. Schnecke, wichtige Fragen noch an Johannes. Was dich schon immer mal bewegt hat, was du immer schon wissen wolltest, was du vielleicht auch Tipps und Tricks, vielleicht kann er dir ein bisschen noch was verraten. Du spielst da jetzt immer noch aktiv weiter. Vielleicht hast du noch eine Frage an den Knipser.
Ja, Gitarre hätte ich gerne noch ein paar Tipps. Ich habe auch eine Gitarre zu Hause, die liegt allerdings schon seit x Jahren im Keller.
Da liegt sie gut.
Nicht mehr dran gewesen.
Kannst du ein paar Akkorde nennen?
Nein. Ich konnte im Musikunterricht auch keine Noten lesen, also da fängt es schon an. Also ich habe immer nach Gehör gespielt.
Aber das kann ich auch nicht, ich kann auch keine Noten lesen.
Pass auf, ich habe eine Idee. Ihr könnt jetzt, wisst ihr, das Schöne ist ja, man kann ja Nein sagen, aber vielleicht auch Ja. Ich habe folgende Idee. Wir reden mal mit den Machern. Wir haben ja mit Bernd vorne über ein Thema gesprochen, mal so hinter, wo die Mikrofone aus waren, dass wir zusammen mit vielleicht der Mannschaft oder mit Menschen vom Verein nächstes Jahr eine Art Weihnachts-CD machen wollen, zusammen, wo die Spieler mitsingen. Da laden wir dich jetzt ein. Okay. Dich mit ein, bis dahin hast du einen Song drauf und wir machen daraus eine kleine CD und das kommt da oben. Der Erlös geht da oben hin zu den Rabauken, Teil davon. Ist das eine Idee?
Finde ich gut.
Also ich finde das super. Der Künstler muss zwar mal drüber nachdenken, du kannst ja nicht drüber nachdenken, du musst ja sagen.
Ja.
Und sonst müssen wir beide, wenn Johannes
nicht
mitmacht, spielst du und ich singe dazu.
Keyboard oder Gitarre?
Also ich freue mich jetzt schon. Also wir planen das Ganze.
Keyboard kann ich wenigstens ein paar Buchstaben auf die, wie sagt man, auf die Tasten schreien.
Du bist, ihr werdet Weihnachten. Jetzt kommen wir zum Thema Weihnachten. Was macht ihr Weihnachten? Wie verbringt ihr Weihnachten? Musikalisch, Johannes? Oder ist da.
Was?
Wenn er es ein bisschen rockiger machen, das sollte schon so ein bisschen so Rammstein-mäßig sein.
Bells jingle all the way. Bam! All that fun, it is the ride and the wonders opens.
Jetzt kommt dein Einsatz.
Jetzt noch mit weißem Bart, Sven, und roter Mütze.
War das jetzt schon dein Sprechgesang dazu, oder wie?
Ja,
ich bin. War nicht so gut, also ganz ehrlich.
Was war die Frage?
Weihnachten, wie verbringt Johannes Weihnachten?
Ich halte mich fern von meiner Familie. Normalerweise fahre ich tatsächlich immer zu meiner Familie. Aber große Familie, 4 Geschwister, 8 Neffen und Nichten, alle sitzen auf einem Haufen. Aber diesmal aus altersbekannten Gründen bleibe ich quasi hier, verbringe das mit meiner Freundin zu zweit.
Sie freut sich schon drauf.
Ich glaube ja.
Ja, hat sie mir schon gesagt. Sie freut sich sehr drauf, dass sie endlich mal mit dir Weihnachten in Ruhe verbringen kann.
Vielleicht fahren wir auch auf so eine Insel.
Die Insel mit drei Bergen oder meinst du die Insel, die spanische Insel, wo sie alle jetzt
hinpilgern? Nee, also eine deutsche Insel.
Okay, ich hab's verstanden. Super. Mhm. Wir sagen herzlichen Dank, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Also es war für mich jetzt der längste Part überhaupt.
Das war's schon, oder
was? Nee, das ist jetzt der erste Part. Wir machen dann den zweiten noch hinten ran, würde ich sagen. So als. Oder hast du noch was?
Ja,
nee, du kannst jetzt entscheiden, weil die Uhr läuft, ja, das ist ja dein Podcast.
Johannes kommt ja wieder. Also.
Ja, aber das ist ja dein Podcast, du kannst ja noch weiter reden. Also
ich finde, wir hören Johannes noch ein bisschen zu. Und
wollen wir mit ein bisschen Musik rausgehen vielleicht?
Ja.
Kannst du auch Songs von anderen Künstlern spielen?
Ja, kann ich auch.
Vielleicht von Vincent?
Vincent. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach komm ich zu dir.
Nee, wir gehen mit einem von dir raus, komm. Wir gehen mit einem von dir raus. Also ich würde sagen, an dieser Stelle sag schon mal Dankeschön für die zugehört haben. Und wichtig ist, wenn ihr dann Lust und Laune habt, vielleicht auch mal einen Gast hier im Podcast zu hören, dann schlagt uns einfach mal vor, wen ihr gerne hören würdet. Und sag du Tschüss, sag frohe Weihnachten, neuer.
Sag Tschüss. Ja, genau. Das ist ja die letzte Folge in diesem Jahr, deswegen bleibt uns nur zu sagen, frohe Weihnachten, bleibt alle gesund, guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann mit dem hoffentlich dritten Podcast im neuen Jahr wieder. Und
wir haben tolle Gäste jetzt in Aussicht, also ich meine, wir müssen das Ganze toppen, jetzt war Johannes da, jetzt muss er noch wieder einen Schritt oben rüber kommen, ne? Also das ist...
Kommt die Queen?
Das wird schwer. Die Queen, das wird schwer. Wir sagen danke an dieser Stelle fürs Zuhören und ja, jetzt gehen wir raus mit Musik und ich bin gespannt, was jetzt kommt. Also ich würde auch sagen, komm, lass uns zusammen ein Weihnachtslied singen.
Ja.
Irgend so ein kleines. Jetzt guckst du ihn an.
Ja, ich warte, was da kommt.
Elena. Oh, das ist aber zu sentimental. Warum mal, was, hast du irgendwas, was so ein bisschen so... bisschen...
I'm driving home for Christmas.
Das ist zu schwer für uns.
Last Christmas.
Und die ist zu abgedroschen. Die letzte Chance dann.
Was denn jetzt, Mann, Alter?
Jetzt kommt er, einer, der ist richtig.
Okay.
Oder kannst du nur die drei?
Oh, Tannenbaum.
Baum. Oh, San Pauli. Braun-weiß sind deine Helden. Zur Sommerzeit. Nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, San Pauli. Oh, San Pauli. Braun-weiß sind deine Helden. Aber Becky der nicht, ne? Frohe Weihnachten.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Sankt Podcast. Der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kaller. Powered by Rockantenne Hamburg.